Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS.
19 Uhr, Schweizer Radio DRS. Echo der Zeit mit einer Sonderausgabe. Zwei Themen stehen im Zentrum zur Stunde. Das Schweizer Volk stimmt der befristeten Zusatzfinanzierung für die Invalidenversicherung zu. Und das deutsche Volk hat entschieden, Angela Merkel soll weiter regieren. Laut ersten Hochrechnungen könnte es zu einer schwarz-gelben Koalition kommen. Und auch noch in der Sendung in Zürich wird der Filmregisseur Roman Polanski verhaftet. Echo der Zeit am Mikrofon ist Hans Ineichen. In Deutschland wurden vor einer guten Stunde die Urnen geschlossen. Daniel Voll fasst als erstes die Hochrechnungen zusammen.
Die ersten Zahlen zeigen eine ganze Reihe von Negativrekorden. 72% der Bürgerinnen und Bürger haben ihre Stimme abgegeben, so wenige wie noch nie bei einer Bundestagswahl. Die Unionsparteien erreicht mit 33,4% der Stimmen ihr bisher schlechtestes Resultat und sind dennoch klar stärkste Fraktion geblieben. Die klaren Verlierer der Wahl sind die Sozialdemokraten, die im Vergleich zu den Wahlen vor 4 Jahren mehr als ein Drittel ihrer Stimmen einbüßten und noch knapp 23% erreichen dürften. Die großen Gewinner sind die kleinen Parteien. Grüne und Linke legten deutlich zu, am stärksten aber die Freien Demokraten, die nach den Hochrechnungen zusammen mit den Unionsparteien im neuen Bundestag über eine klare Mehrheit verfügen werden. SPD-Kanzlerkandidat Frank-Walter Steinmeier gestand kurz nach Bekanntgabe der Hochrechnungen die Niederlage seiner Partei ein.
Wir werden eine Opposition sein, die sehr genau darauf achten wird, wie diese neue Mannschaft, die neue Regierung sich bewährt. Die haben jetzt zu beweisen, dass sie es können, und ich behalte meine Zweifel, dass sie es können.
Gleichzeitig kündigte Steinmeier auch an, dass er im Bundestag die Rolle des Oppositionsführers übernehmen wolle.
Soweit Daniel Voll. Und jetzt direkt nach Berlin zu unserer Korrespondentin dort, Ursula Hürzeler. Es war soeben 19 Uhr. Gibt es neue Zahlen und was sagen die allenfalls?
Ja, also die sagen ungefähr das Gleiche. Also es gab jetzt eben vom ZDF eine neue Hochrechnung. Danach hat CDU/CSU 33,8%, die SPD 23%, FDP 14,6%, Grüne 10%, Linke 12,5%. Also man kann sagen, plus minus ungefähr gleich. Und es bleibt bei der grundsätzlichen Einschätzung, dass es reichen wird für Schwarz-Gelb, also für einen Regierungswechsel. Und die SPD muss in die Opposition.
Danke, Ursula Hürzeler, fürs Erste. Wir werden später in dieser Sendung noch häufiger von Ihnen hören, aber auch von unseren Außenstellen in Deutschland, den diversen Außenstellen und unserem Experten hier im Studio. Weiter jetzt zunächst mit dem Top-Thema des heutigen Sonntags aus Schweizer Sicht. Die beiden eidgenössischen Abstimmungsvorlagen sind angenommen worden. Ja zur Zusatzfinanzierung der Invalidenversicherung. Ja zur Entfernung der sogenannten allgemeinen Volksinitiative aus der Verfassung. Silvan Fischer fasst zusammen.
Bei der Zusatzfinanzierung der IV fehlt das Resultat äußerst knapp aus. Dennoch ist Gesundheitsminister Pascal Couchepin zufrieden. Er wertet das Ergebnis als positives Zeichen an die Betroffenen.
Die Schweizer wollen nicht eine eiskalte Politik in der Sozialbereich. Sie betrachten ihre Mitbürger, die ein Problem haben, als Mitbürger und nicht als Feinde.
Lange blieb offen, ob die IV-Vorlage bei einer Mehrheit der Kantone durchkommen würde. Und dieses Mehr war nötig. Doch am Ende sagten 12 Ja und 11 Nein. Auch die Zustimmung des Volkes zur IV-Vorlage war nicht allzu deutlich. Sie lag bei 54%. Die Stimmbeteiligung betrug 40%. Mit dem Volks- und Ständemehr wird also die Mehrwertsteuer ab Anfang 2011 für 7 Jahre auf 8% erhöht. Auf diesem Weg sollen der Invalidenversicherung jährlich 1,1 Milliarden Franken zufließen. Alles andere als knapp fiel das Abstimmungsresultat bei der zweiten eidgenössischen Vorlage aus. Alle Kantone und 68% der Schweizer Stimmberechtigten sagten Ja zur Abschaffung der allgemeinen Volksinitiative.
Soweit das Wichtigste über die Abstimmungsvorlagen von Silvan Fischer. Jetzt weiter mit dem Überblick über andere Themen. Auch da geht es um Abstimmungen und sonstige Nachrichten des Tages mit Christoph Studer.
Seit einem Tag ist der Starregisseur Roman Polanski in Zürich in Haft. Grund: ein internationaler Haftbefehl der USA. Polanski hätte am Zürcher Filmfestival für sein Lebenswerk geehrt werden sollen. Die Festnahme Polanskis hat zum Teil heftige Reaktionen ausgelöst. In der Filmbranche, in Frankreich und in Polen zeigt man sich irritiert. Die politischen Parteien in der Schweiz reagieren unterschiedlich. Aus Zürich berichtet Klaus Ammann.
Die Festnahme Roman Polanskis überrascht, denn der französisch-polnische Doppelbürger hat sich in den vergangenen Jahren wiederholt als Feriengast in der Schweiz aufgehalten, ohne behelligt zu werden. Diesmal habe man eben genau gewusst, wann und wo der Regisseur in die Schweiz einreise, heißt es beim eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartement. Die US-Justizbehörden verlangen seit 1978 Polanskis Verhaftung, seit 2005 fahndet Interpol nach ihm. Polanski wird vorgeworfen, mit einer 13-Jährigen sexuelle Handlungen vorgenommen zu haben. In Frankreich, wo Roman Polanski seit seiner Flucht aus den USA wohnt, reagiert die Regierung irritiert auf die Festnahme. Staatspräsident Nicolas Sarkozy wünsche eine rasche Bereinigung der Lage, heißt es. In der Schweiz gehen die Reaktionen der politischen Parteien weit auseinander. Während die Festnahme für Grünen-Präsident Ueli Leuenberger absolut unverständlich ist, würde CVP-Chef Christoph Darbele Polanski sofort ausschaffen, da dessen Tat inakzeptabel sei. Empört sind Polanskis Schweizer Berufskollegen. Diese Festnahme desavouiere alle Schweizer Filmerinnen und Filmer, heißt es bei deren Verband. Roman Polanski sitzt zurzeit in provisorischer Auslieferungshaft. Gegen einen allfälligen Auslieferungsentscheid könnte er bis vor Bundesgericht rekurrieren.
Und nun zurück zu den Ergebnissen des heutigen Abstimmungssonntags, der Blick auf die Kantone und Gemeinden. Bern tritt dem Schulkonkordat Harmos als 11. Kanton bei. Hingegen haben die Stimmenden in Uri und Zug Harmos abgelehnt. In Zug äußerst knapp mit 73 Stimmen Unterschied. Der Kanton Thurgau führt keinen einheitlichen Steuersatz von 6% für alle Einkommen ein. Die Kantonsregierung hätte Steuerausfälle von jährlich fast 100 Millionen Franken in Kauf genommen. Einen Einheitssteuersatz gibt es damit weiterhin nur in den Kantonen Uri und Obwalden. Im Kanton Basel-Land werden Erbschafts- und Schenkungssteuern gesenkt. Das führt zu Steuerausfällen von jährlich rund 10 Millionen Franken. Auch im Kanton Luzern werden erneut die Steuern gesenkt. Chancenlos war die Volksinitiative für zahlbares und attraktives Wohnen. Weiter wurde im Kanton Luzern die Nachfolge für den abtretenden CVP-Regierungsrat Markus Dürr bestimmt. Gewählt wurde Parteikollege Guido Graf. Im Kanton Schaffhausen gibt es weiterhin einen Steuerabzug für die Fremdbetreuung von Kindern. Abgelehnt wurde ferner eine Initiative, welche eine sogenannte Bierdeckelsteuererklärung verlangte, also eine möglichst einfache Steuererklärung. Im Kanton Solothurn wird keine ökologische Motorfahrzeugsteuer eingeführt. Im Kanton Zürich wurde die Initiative klar abgelehnt, welche eine breitflächige Verteilung der An- und Abflüge in Kloten forderte. Bei den Kirchen im Kanton Zürich dürfen künftig auch Ausländer mitbestimmen. Die Kirchenordnungen der Reformierten und der römisch-katholischen Kirche wurden klar angenommen. Bei den Reformierten erhalten 16-Jährige das Stimmrecht. Die Zürcher Stadtpolizei darf künftig die Daten von Hooligan-Mitläufern speichern. Registriert werden Personen, die sich bei Sportveranstaltungen gewaltbereit zeigen, auch wenn sie keine Straftat begehen. In den Kantonen Genf und St. Gallen hatten Vorstöße keine Chance, die das Rauchverbot lockern wollten. In St. Gallen wird das Rauchverbot sogar verschärft. Ab Mitte nächsten Jahres wird dort in Fumoirs nicht mehr bedient. Keine Chance hatte die Initiative für ein freiheitliches Rauchergesetz. Die Aargauer Bevölkerung hat der umstrittenen Gemeindereform samt Fusionen eine Absage erteilt. Zustimmung fand hingegen das Baugesetz. In Aarau verliert die FDP einen Sitz in der Stadtregierung an die SVP. Stadtpräsident bleibt Marcel Gignard von der FDP. In Baden ist die ganze Stadtregierung wiedergewählt worden, auch Stadtpräsident Stefan Attiger von der FDP. In der Stadt Bern wird der Bahnhofplatz nicht autofrei. In der Stadt Basel wird der äußere Straßenring in den Abschnitten Wasgen und Luzernerring neu gestaltet. In der Waadt wird es keine Einheitspolizei geben. Angenommen wurde hingegen die Schaffung von Tagesstrukturen an den Schulen. Im Kanton Genf bestimmt der CO2-Ausstoß künftig über die Höhe der Motorfahrzeugsteuer. Zudem werden die Steuern für Familien, Unternehmen und Großverdiener gesenkt. Und verheiratete Paare werden bei den Steuern Konkubinatspaaren gleichgestellt. Und die Stadt Genf hat beschlossen, die Welthandelsorganisation WTO kann ihren Sitz ausbauen. Im Kanton Freiburg schließlich bleiben die Ladenöffnungszeiten unverändert. Und damit zum Sport, die wichtigsten Geschehnisse, zusammengefasst von Ueli Reist.
Der Schweizer Fabian Cancellara geht im Straßenrennen an der Rad-WM in Mendrisio leer aus. Cancellara wird Fünfter. Gold holte Australier Cadel Evans vor dem Russen Kolonev und dem Spanier Rodriguez. Cancellara fuhr fast bis zum Schluss der rund 260 Kilometer zuvorderst mit. In der letzten Steigung fuhr dann Evans davon. In der Schweizer Fußballmeisterschaft festigt Neuenburg-Samax seine Rolle als erster Verfolger der Young Boys. Neuenburg-Samax gewinnt in Zürich gegen den FCZ 2:1. Sion verliert gegen GC 2:3, Luzern gewinnt gegen Bellinzona 2:0. Im Formel 1 Grand Prix von Singapur realisierte der Engländer Lewis Hamilton auf McLaren Mercedes einen Startzielsieg. Zweiter wird Timo Glock auf Toyota, dritter Renault-Fahrer Fernando Alonso. Vom BMW Sauber-Team kam nur Robert Kubica ins Ziel, mit Platz 8 holte er einen Punkt. Ausgeschieden sind die beiden Schweizer Sebastian Buemi und Romain Grosjean.
Und nun zum Wetter. Morgen liegt über dem Mittelland zunächst Nebel mit einer Obergrenze bei 600 bis 800 Metern. Dieser löst sich bis Mittag weitgehend auf. Sonst scheint meist die Sonne. Die Temperatur im Norden 21, im Süden 23 Grad.
Sie hören Echo der Zeit von Schweizer Radio Diris. Die Schweiz hat entschieden, die Vorlage zur Finanzierung der IV wurde gut geheißen. Die Fakten dazu und eine Einordnung im Gespräch. Und auch Deutschland hat entschieden, wer soll das Land künftig regieren. Auch hier bringen wir die Fakten. Wir hören erste Reaktionen darauf und wir analysieren mit unserer Korrespondentin in Berlin und mit anderen Experten. Also, stärkste Partei in Deutschland bleibt erwartungsgemäß die CDU zusammen mit ihrer bayerischen Schwesterpartei CSU. Aber auch noch nie seit Jahrzehnten waren die Unionsparteien so schlecht, das muss man auch sagen, obwohl die CDU als Wahlsiegerin dasteht. Wir schalten jetzt zunächst in die Zentrale der CDU in Berlin, ins Konrad-Adenauer-Haus. Dort steht Auslandredaktor Franco Battel. Wie wird dort auf diesen doch ambivalenten Wahlausgang aus CDU-Sicht reagiert?
Ja, hier herrschte bis vor kurzem eine sehr euphorische Stimmung, einfach weil Kanzlerin Merkel auftrat. Etwa um 19:05 hat sie die Bühne betreten und hat natürlich einen riesen Applaus geerntet, einfach eben darum, weil sie die Wahl insofern gewonnen hat, dass sie weiter regieren kann, als sie auch mit der FDP regieren kann. Sie hat einen Blumenstrauß dann erhalten, es erschollen Angie-Rufe immer wieder. Und Angela Merkel sagte dann, sie habe das Wahlziel erreicht und sie werde eine stabile Regierung zusammen mit der FDP bilden und darauf erntete sie sehr viel Applaus.
Gut, die CDU und Angela Merkel haben das Ziel erreicht, das sie sich gesetzt haben für diese Wahlen. Jetzt in die Zentrale der SPD, ins Willy-Brandt-Haus. Das erinnert an Zeiten, in denen die SPD weit über 40% der Stimmen holte jeweils. Jetzt stürzt sie ab auf nur mehr, laut Hochrechnungen, wenig mehr als 20%. Kanzlerkandidat Frank-Walter Steinmeier zeigte sich denn auch bitter enttäuscht.
Die Wählerinnen und Wähler haben entschieden und das Ergebnis ist ein bitterer Tag für die deutsche Sozialdemokratie. Da gibt es nichts drum rumzureden, das ist eine bittere Niederlage. Nach einem Wahlkampf, den wir mit großem Engagement geführt haben und ich viel Unterstützung auf den Straßen und Plätzen gespürt habe.
Frank-Walter Steinmeier über die Niederlage, die Wahlniederlage der SPD. Ich bin jetzt verbunden mit Joe Schelbert. Joe Schelbert im Willy-Brandt-Haus. Wie tönt der sozialdemokratische Katzenjammer sonst noch?
Er ist sehr still. Also Es hat hier viele Monitore, daher hat es hier noch etwas Stimmung, aber ich bin draußen auch noch gewesen bei den Leuten. Es ist ein beredtes Schweigen. Die Enttäuschung liegt bleischwer hier, ein bitterer Tag. Es gab eben diese kurze Euphorie, also Applaus, als Frank-Walter Steinmeier und auch Parteichef Müntefering hier vor einer halben Stunde angekommen sind und Durchhalteparolen ausgaben. Da gab es Applaus. Aber die Aussicht natürlich, wie Steinmeier ankündigte, eine starke Opposition zu sein, das stößt nicht auf große Freude. Was bleibt, ist die Riesenenttäuschung, das Desaster. Alle haben realisiert, ein historisches Desaster der SPD heute mit so großen Verlusten.
Besten Dank fürs Erste, Joe Schelbert. Wir kommen auf das Thema, auf die historische Niederlage der SPD später in der Sendung noch einmal zurück. Und jetzt zum großen Sieger dieser Wahl, die FDP zu Guido Westerwelle. In der Zentrale der FDP in Berlin steht Daniel Eisner. Daniel Eisner wird da schon heftig gefeiert, nehme ich an.
Ja, Guido Westerwelle ist soeben hier in der Wahl, auf der Wahlveranstaltung der FDP eingetroffen. Und wenn ihr im Studio die Möglichkeit habt, den Ton von Guido Westerwelle aufzuschalten, dann würde sich das lohnen. Jedenfalls in einigen Sekunden wird er sprechen. Der Jubel, die Geräuschkulisse hier ist ohrenbetäubend. Man hört im Raum draußen die eigenen Worte kaum. Die FDP hat etwa 15% der Stimmen erreicht. Das ist ein Drittel mehr als bisher. Und das ist ein Ergebnis, das wohl auch die größten Optimisten in dieser Form niemals erwartet haben. Was jetzt immer wieder zu hören ist bei den Parteimitgliedern, sind Sätze wie: endlich, wir haben die wirtschaftliche Kompetenz, die wir nun einbringen können, um das Land aus der Krise zu führen. Steuererhöhungen kommen natürlich unter diesen neuen Voraussetzungen nicht in Frage. Steuersenkungsprogramme können jetzt wirkungsvoll durchgesetzt werden. Man hofft nun auf einen liberalen Aufschwung in der Rezession. Das war immer wieder zu hören. Westerwelles Strategie als letzter Hüter der Marktwirtschaft habe voll gewirkt. Das haben vor allem junge Leute. Und jetzt spricht Guido Westerwelle. Wenn ihr im Studio die Möglichkeit habt, den Ton aufzuschalten, dann bitte.
Das haben wir leider nicht, höre ich gerade aus der Regie. Wir kommen aber natürlich noch einmal auf das Thema Wahlen in Deutschland ausführlich zu reden, dann Analyse des bisherigen Standes der Hochrechnungen. Jetzt Themawechsel, Abstimmung in der Schweiz. Die befristete Zusatzfinanzierung der Invalidenversicherung wird also angenommen. Wir haben es schon kurz gehört. Mit einem einigermaßen klaren Mehr der Stimmenden, aber mit einem hauchdünnen Mehr der Kantone. Reaktionen auf diesen Entscheid im Beitrag von Oliver Washington.
Für die Befürworter der IV-Zusatzfinanzierung war es eine Zitterpartie. Die Behindertenorganisationen zeigen sich denn auch erleichtert. Zufrieden könne er aber gleichwohl nicht sein, sagt Peter Wehrli vom Zentrum für selbstbestimmtes Leben.
Wenn man nur schon das Resultat ansieht, ist es eigentlich ernüchternd, wie wenig Unterstützung die IV heute in der Bevölkerung genießt.
Sehr zufrieden zeigt sich hingegen SP-Präsident Christian Löfka. Dies trotz knappem Resultat.
Ich frage mich manchmal, welches Land außer die Schweiz in Europa eine Steuererhöhung durchspringen würde bei einer Volksabstimmung für die Invalidenversicherung. Das ist ein Zeichen der Reife, das ist ein Zeichen der Klugheit unserer Bevölkerung und ich bin heute Abend sehr dankbar an Schweizer Volk.
Ähnlich äußern sich auch die FDP, die CVP und die Grünen sowie die Wirtschaftsverbände. Verloren hat heute die SVP. Gleichwohl will Parteipräsident Toni Brunner nicht von einer Niederlage sprechen. Er sieht im knappen Resultat vielmehr einen Achtungserfolg. Und nun gelte es, die Sieger des heutigen Tages beim Wort zu nehmen.
Vor allem stehen die Befürworter jetzt in der Pflicht. Sie haben immer betont, dass man parallel zu diesen Mehreinnahmen auch ausgabenseitig die nächste Sanierung in Angriff nehmen muss.
Mit dem heutigen Abstimmungsresultat erhält die IV eine Verschnaufspause. Die Zusatzfinanzierung läuft bis Ende 2017. Dann soll das Defizit der IV über Sparmaßnahmen reduziert werden. Die Konturen dieser sechsten IV-Revision sind erst zum Teil klar. So will der Bundesrat beispielsweise die Integration von IV-Bezügern in den Arbeitsmarkt fördern und so ca. 15.000 Renten streichen. Um das jährliche Defizit der IV auf Null zu drücken, reicht das aber nicht aus. SVP-Präsident Toni Brunner sieht weiteres Sparpotenzial beim Kampf gegen den IV-Missbrauch und FDP-Präsident Fulvio Pelli verlangt eine strengere Praxis bei der Vergabe von IV-Renten. Klar ist schon jetzt, diese Sparrunde wird heiß umstritten sein, denn sowohl SP-Präsident Christian Löfcher als auch CVP-Präsident Christoph Darbele wehren sich bereits heute gegen zu weitgehende Sparmaßnahmen. Christoph Darbele:
Ich will nicht, dass man Rente kürzt. Die Renten sind tief, aber wir müssen vor allem jetzt den Fokus setzen auf Wiedereingliederung, auf vermehrte Wiedereingliederung von Leuten, die IV-Bezüger sind. Das ist für mich der Ansatz.
Wo und wie gespart werden soll, ist noch nicht klar. Es herrscht aber Einigkeit, dass gespart werden muss. Dazu bietet heute auch Urs Dettling Hand von der Behindertenorganisation Pro Infirmis.
Wir sind sehr daran interessiert, dass nicht Geld unnötig ausgegeben wird. Wir werden einfach die Maßnahmen, wie sie jetzt vorgeschlagen werden, sehr gut anschauen, weil es ist klar, eine Sparmaßnahme tut ihnen auch weh für die Betroffenen. Aber wir werden natürlich nicht einfach sagen, das ist unmöglich.
Auch mit dem heutigen Abstimmungsresultat wird die IV Politik und Stimmbevölkerung weiter beschäftigen.
Soweit Oliver Washington. Bei mir im Studio ist jetzt Dominik Meyer. Dominik Meyer, eher überraschend dieses knappe Jahr. Wo, denken Sie, liegen die Gründe?
Nun, Steuererhöhungen haben es naturgemäß schwer an der Urne. Eine höhere Mehrwertsteuer trifft natürlich alle und das mitten in der Wirtschaftskrise. Offenbar gibt es aber auch ein allgemeines Misstrauen gegenüber der IV. Auf dieses Misstrauen hat die SVP als Gegnerin in ihrer Kampagne auch stark gesetzt und ja einen großen Achtungserfolg errungen. Ich denke, wichtig für das Jahr am Schluss war die Tatsache, dass neben den Linken auch FDP und CVP sowie die Wirtschaftsverbände für diese Zusatzfinanzierung waren.
Was jetzt kommt, ist eine höhere Mehrwertsteuer für die IV während 7 Jahren. Sie ist befristet. Das Volk hat also der Politik etwas Luft verschafft für das eigentliche Ziel, nämlich schwarze Zahlen hinzukriegen bei der IV. Und jetzt will aber der Bundesrat als nächstes sparen. Was liegt da auf dem Tisch?
Ja, es geht um die 6. IV-Revision. Der Bundesrat will so viel einsparen, dass es das zusätzliche Geld aus der Mehrwertsteuer dann nicht mehr braucht nach diesen 7 Jahren. Bekannt ist bereits, wir haben es bereits im Beitrag gehört vorhin, dass der Bundesrat bestehende IV-Renten streichen will. Die Betroffenen sollen wieder eine Arbeit finden auf dem Arbeitsmarkt. Das ist sehr ambitiös. Es gibt wenig Stellen für behinderte Menschen. Die Unternehmen müssten hier mehr tun. Doch der Spardruck, der ist sehr groß. Noch größer könnte man sagen nach diesem knappen Jahr. Nicht nur die SVP ruft jetzt nach harten Maßnahmen. Auch von FDP-Präsident Fulvio Pelli zum Beispiel haben wir gehört, er hat heute verlangt, dass die IV besonders bei Menschen mit psychischen Krankheiten strenger sein müsse. Ich denke, der neue Innenminister, Bundesrat Didier Burkhalter, wird in ein Dilemma geraten. Je weiter er geht, desto mehr Widerstand produziert er bei den Linken. Sie haben heute bereits ja angekündigt, dass sie da sehr kritisch sein wollen.
Unabhängig von der Sparrunde, die jetzt kommt, bleibt ein Problem, nämlich die Schulden, die immensen Schulden, die die IV bis jetzt angehäuft hat.
Genau, in einem Jahr, wenn das Zusatzgeld aus der Mehrwertsteuer dann kommt, dürften es total bereits Schulden von 15,5 Milliarden Franken sein. Geld, das die IV quasi bei der AHV ausgeliehen hat. Wie sich diese gesamte Schuldenlast je abtragen lässt, dazu gibt es im Moment politisch noch gar keine Vorschläge.
Besten Dank, Dominik Meyer, für diese Einschätzungen. Jetzt noch kurz zu einem anderen Thema, das heute für Aufregung und vor allem für große Fragen gesorgt hat. Roman Polanski wird in Zürich festgenommen aufgrund eines Haftbefehls, der etwa 30 Jahre alt ist. Ein Mann wohlverstanden, der regelmäßig in der Schweiz ein- und ausreist. Justizministerin Wittmer-Schlumpf hat am frühen Abend kurz zu dieser Affäre Stellung genommen. Philipp Burkhardt war dort.
Also es ist ein Auslieferungsersuchen der USA, das vorliegt. Das rührt daher, dass Herr Polanski ein Delikt zum Vorwurf gemacht wird, das er im Jahre 1977 begangen hat. Und Herr Polanski ist im Interpol ausgeschrieben, zur Verhaftung ausgeschrieben, seit 2005. Wir haben mit den USA einen Vertrag, der uns verpflichtet, auszuliefern, wenn wir eine Person hier auf unserem Boden haben, der in dem entsprechenden Land gesucht wird, und zwar nach dem Recht, das im entsprechenden Land gilt. Und von daher, als dieses Gesuch der USA eingetroffen ist, war für uns klar, dass wir rechtlich gar nicht etwas anderes machen können, als Herrn Polanski hier festzunehmen. Er hat selbstverständlich die rechtlichen Möglichkeiten, dagegen vorzugehen, was er, denke ich, auch machen wird, also eine Beschwerde ans Bundesstrafgericht.
Aber er war schon mehrere Mal in der Schweiz, wird öfters in Gstaad gesehen. Wieso hat man erst jetzt reagiert?
Bei seinen letzten Aufenthalten hat das Bundesamt oder die Polizei die entsprechenden Kenntnisse erhalten, erst als er nicht mehr hier war. Dieses Mal war es eben umgekehrt, dass man im Voraus wusste, das war ja auch sehr groß angekündigt, dass Herr Polanski sich hier aufhalten wird. Und da ein entsprechendes Gesuch der USA eingegangen ist, war klar, dass wir diesem Gesuch stattgeben mussten.
Herr Polanski reist ja seit Jahren in halb Europa herum, dreht auch Filme immer wieder, in Tschechien zum Beispiel. Sind wir denn spezielle Musterschüler, dass wir das vollziehen und die anderen nicht?
Also Herr Polanski, wenn unsere Informationen richtig sind, war seit dem Jahre 2005 in Frankreich hat er sich aufgehalten und in Polen. Und er ist französisch-polnischer Staatsbürger und von daher wird er natürlich von diesen beiden Staaten, das machen wir im Übrigen auch nicht, die Schweiz, nicht ausgeliefert an ein anderes Land. Das ist selbstverständlich. Dass er sich irgendwo anders aufgehalten hätte in einem Land, das einen entsprechenden Vertrag, wie wir das haben mit verschiedensten Staaten, einen Auslieferungsvertrag, ist uns nicht bekannt, seit dem Jahr 2005. Und es stellt sich natürlich hier auch die Frage, oder es geht um einen Straftatbestand, der nicht einfach ein Kavaliersdelikt ist. Es ist ein schwerer Straftatbestand, ein Straftatbestand, der ja jetzt auch in der Schweiz unverjährbar ist. In den USA war dieser Strafbestand, die Strafverfolgung, die Strafvollstreckung seit je unverjährbar. Das hat Herr Polanski auch gewusst. Er hatte, gehe ich davon aus, auch die rechtliche Situation gekannt und hatte trotzdem das Risiko jetzt in Kauf genommen und ist in die Schweiz gekommen.
Das war Justizministerin Wittmer-Schlumpf. Philipp Burkhardt von unserer Bundeshausredaktion hat mit ihr gesprochen über die Verhaftung von Roman Polanski in Zürich. Jetzt zurück zu den Wahlen in Deutschland. Ich sollte jetzt wieder verbunden sein mit unserer Korrespondentin dort, mit Ursula Hürzeler. Frau Hürzeler, gibt es Neues in Sachen Hochrechnungen?
Nur minim. Also die Zahlen haben sich sehr angenähert. Zum Beispiel haben jetzt ZDF und ARD die SPD bei 23% und auch beide die FDP bei 14,7%. Einen kleinen Unterschied gibt es noch bei CDU/CSU, also 33,6, 33,8 bei den Grünen. 10,5 oder 10,0, bei den Linken 12,2 oder 12,5. Also man kann sagen, es bleibt dabei, Schwarz-Gelb haben eine absolute Mehrheit und zwar ohne diese berüchtigten Überhangmandate, von denen man ja da und dort auch gelesen hat in letzter Zeit. Und es bleibt auch dabei, obwohl die CDU/CSU sehr schlecht abgeschnitten hat, das Debakel, das wahre Debakel hat die SPD erlebt, denn sie hat seit dem letzten Mal 11% der Stimmen verloren.
Und das ist ein historischer Tiefpunkt. So weit unten waren die Sozialdemokraten noch nie.
Das ist richtig. Das ist absolut ein GAU, kann man sagen. Also wenn man sich das vorstellt, es gab ja Zeiten, da war die SPD deutlich über 40%. Das ist lange her, sicher, aber 23 ist wirklich sehr wenig. Auch wenn man natürlich ehrlicherweise sagen muss, dass die Linkspartei, die hat natürlich sehr stark an der SPD gesogen in den letzten Jahren und die ist immerhin auf 12 plus Prozent gekommen und das bekommt natürlich die SPD zu spüren, das ist ganz klar. Also sie hat eindeutig ihr Image als Hüterin, Gralshüterin eigentlich des kleinen Mannes, also als die Vertreterin für soziale Gerechtigkeit, dieses Image, das hat unter Rot-Grün und den Hartz-IV-Gesetzen von Gerhard Schröder sehr stark gelitten und Profiteurin ist die Linke.
Besten Dank, Ursula Hürzeler. Sie bleiben bei uns. Wir wollen jetzt diesen Stand der Dinge analysieren. Wir tun das zusammen mit Volker Reinhardt. Der deutsche Historiker lehrt hier in der Schweiz an der Universität Fribourg. Volker Reinhardt, sehen Sie in diesem Wahlausgang, wir reden immer noch von Hochrechnungen, muss man es sagen, aber Sie sind konsolidiert, sehen Sie da einen klaren Auftrag des Volkes, was die neue, vielleicht neue Regierung angeht?
Man muss es wohl als ein Votum für Wandel interpretieren. Und
umgekehrt die jetzt zu Ende gehende Große Koalition als eine Art Notlösung, vielleicht auch als eine Blockade, aus der man herauskommen wollte. Wenn man einen solchen Ausgang besuchte und beschreiten wollte, bot sich eigentlich realistisch betrachtet nach den Wahlaussagen der Partei nur eine schwarz-gelbe Koalition. Ich sehe dieses Votum vor allem als ein Votum gegen die jetzt mehr oder weniger abgeschlossene Vergangenheit. Auch als ein Ausdruck von Hoffnungen, durchaus auch diffusen, unklaren Erwartungen, dass die Zeit einer großen Koalition mit geringen gemeinsamen Schnittmengen und mühsamen Kompromissen zu Ende gehen sollte.
Es fällt ja auf, dass diese schwarz-gelbe Regierung zustande kommt mit Verlusten der CDU gegenüber dem letzten Mal und mit einem massiven Gewinn bei den Freisinnigen. Jetzt ist es ja so, dass die Kanzlerin Angela Merkel populär ist und trotzdem hat das nicht durchgeschlagen auf das Resultat der Partei. Weshalb denn nicht?
Vergleiche sind relativ, vielleicht hinken sie sogar in diesem Fall. Ich meine, vergessen wir nicht, bei der SPD hat sich bildlich gesprochen eine wahre Polschmelze ereignet. Die CDU ist doch sehr glimpflich davongekommen und mit Blessuren davongekommen. An ihr ist dieser Trend zur Erosion der großen Volksparteien 2009 doch weitgehend vorbeigegangen. Also ich würde das gar nicht einmal so negativ sehen. Ein Drittel der Wähler traut dieser Partei doch noch die substanziellsten Lösungen zu. Gewiss, regierende Bundeskanzlerinnen und Bundeskanzler haben immer höhere Popularitätswerte. Darauf würde ich jetzt gar nicht so viel geben.
Welche Themen haben denn da eine Rolle gespielt? Also Sie haben gesagt, die CDU sei noch glimpflich davongekommen. Der Trend zu einer Erosion bei großen Parteien, bei Volksparteien, sei an ihr einigermaßen vorbeigekommen. Die Krise, die Wirtschaftskrise zum Beispiel, haben die gut gemeistert?
Ich will da kein Werturteil fällen. Die Frage ist ja, wie es der Wähler aufgefasst hat. Ich glaube, dass der pragmatische, wenig konfliktreiche Wahlkampf von Angela Merkel, die sich als überparteiliche Landesmutter präsentierte, in dieser schwierigen Situation offenbar relativ günstig aufgenommen wurde. Insofern hat man wohl relativ geschickt auf eine schwierige weltpolitische und Weltfinanzsituation reagiert. In welchem Maße diese Finanzkrise nun tatsächlich die Wahl bestimmt hat, auch da bin ich sehr unsicher. Die Finanzkrise ist ja bei den meisten Bürgern auch wie in der Schweiz noch gar nicht so richtig angekommen. Also ich sehe in diesem Votum für eine schwarz-gelbe Koalition eher ein Votum für das Ende einer unbehaglichen Zwangsehe.
Ursula Hürzeler, sind Sie noch bei uns oder sind Sie?
Kenntnisse dazu ab. Die haben gesagt, zwei Schritte in der nächsten Legislaturperiode.
Okay, offenbar nicht im Moment. Wir kommen später darauf zurück. Ich mache dann weiter mit Ihnen, Herr Professor Reinhardt. Die FDP hat ein historisches Hoch jetzt und das in Zeiten der Krise, in Zeiten der Liberalismuskritik. Ist das einfach ein Westerwelle-Effekt oder was ist das?
Das mag sein, über Personen will ich hier nicht urteilen. Die FDP hat natürlich Versprechungen gemacht, die schwer einzulösen sein werden. Steuersenkungen in Zeiten dramatischer Finanzlöcher der öffentlichen Hand. Sie hat mit Slogans und Parolen eine Klientel angesprochen, die wahrscheinlich eher oberhalb der Mittelschicht anzusiedeln ist. Aber ganz überwiegend profitieren kleinere Parteien von großen Koalitionen. Das war schon 1966 bis 1969 so. Weil solche, ja, nennen wir es mal salopp, Elefanten eben doch immer gewisse Überwältigungsängste, ein gewisses Unbehagen wecken.
Ich möchte noch über die Linke sprechen. Die hat zugelegt, aber trotzdem die Frage, warum hat sie nicht mehr profitiert von der Krise und von der Schwäche der SPD?
Nun, die Linke hat natürlich gerade im sozialpolitischen Bereich noch sehr viel weitergehende Versprechungen gemacht. Es läuft ja teilweise auf eine Art Volksrente nach altskandinavischem Muster hinaus. Und aus der Sicht von Transferleistungsbeziehern ist die Wahl der Linken eine vollkommen logische ökonomische Überlebensstrategie. Diejenigen, die auf solche Transferleistungen nicht angewiesen sind, müssen sich natürlich fragen, soll der Weg in den Verschuldungsstaat so weitergehen? Und ich könnte mir vorstellen, dass diese Einsicht dann vielleicht doch oder diese kritische Rückfrage dann vielleicht doch ein noch besseres Ergebnis der Linken verhindert hat.
Und die Grünen, die haben auch ein bisschen zugelegt. Ich könnte mir vorstellen, dass die aber eher enttäuscht sind und mehr hätten zulegen wollen. Liegt das vielleicht daran, dass die Grünen jetzt halt auch in der Mitte der Gesellschaft angekommen sind und da tummeln sich auch andere oder umgekehrt, die anderen nehmen auch grüne Themen auf?
Ja, wobei sich die Grünen allerdings natürlich durch die in den letzten Monaten ja akuten Probleme mit der Atomendlagerung an sich wieder in ihrem Stammgebiet profilieren konnten. Das wird man genauer sehen müssen, aber Sie haben sicherlich recht. Die soziokulturellen, auch ökonomischen Unterschiede zwischen grünen Stammwählern und CDU-Stammwählern sind wahrscheinlich nicht so groß. Es sind ja überwiegend auch besser gebildete und besser ausgebildete Teile der gehobenen Schichten. Vielleicht ist es auch ein gewisses Generationenphänomen. Die Klientel der Grünen ist nicht mehr so jung wie vor 20, 30 Jahren. Aber man sollte mit Prognosen sehr vorsichtig sein. Ob die Grünen hier wirklich an Grenzen stoßen, das können Historiker, die rückwärtsblicken, am allerwenigsten beantworten.
Gut, dann lassen wir es mal hier stehen. Ich habe gehört, Ursula Hürzeler sei wieder bei uns zugeschaltet. Ursula Hürzeler, eine Frage zur Beteiligung an der Wahl. Auch die ist historisch tief. Man hat gehört bis gestern noch, es gebe immer noch sehr, sehr viel Unentschlossene. Woran liegt das? Ist das eine Politikverdrossenheit oder was anderes?
Ja, es ist eine Fülle eigentlich von Begründungen hat es gegeben in den letzten Zeiten. Man kann sicher sagen, es ist eine gewisse Enttäuschung. Es ist auch eine gewisse Ernüchterung bei vielen Leuten eingetreten, denn diese Krise, die hat ja auch bewirkt, dass man gemerkt hat, ja, es braucht die Politik, aber allzu viel kann sie ja auch dann wieder nicht auslösen. Also das ist sicher einer der Gründe für die Zurückhaltung. Auf der anderen Seite gibt es auch eine gewisse Gewöhnung. Also man hat gesehen, auch eine große Koalition wird nicht so eine wahnsinnig andere Politik machen, als jetzt eben diese bürgerlich-liberale Koalition. Also diese Vorstellung einer großen Weichenstellung, die hat sich trotz allem nicht durchgesetzt. Das war eigentlich sowieso interessant. Also man hat gemerkt, die SPD hat ja sehr stark darauf gesetzt. Sie hat gesagt, also es wird ganz schlimm kommen quasi, wenn jetzt plötzlich diese wirtschaftsliberale FDP da auch wieder mitregieren kann in Berlin. Und ja, ganz viele Leute haben das gar nicht zum Nulltarif genommen, weil sie wissen natürlich, dass die FDP in vielen Länderparlamenten und Länderregierungen bereits jetzt schon an der Macht ist und mitbestimmt und dass dort auch die Welt nicht untergegangen ist. Also ich würde sagen, eine gewisse Ernüchterung und eine gewisse Enttäuschung, das hat mitgespielt. Und dann gibt es noch ein paar Intellektuelle, die sagen, wir haben einfach da unseren Protest deponieren wollen, weil wir möchten künftig mehr Mitbestimmung. Wir möchten nicht mehr diese Art von Demokratie, wie sie derzeit in Deutschland betrieben wird.
Und diese wirtschaftsliberale FDP, die Sie erwähnt haben, regiert als Juniorpartei künftig höchstwahrscheinlich. Es sind immer noch Hochrechnungen, von denen wir sprechen, aber trotzdem, es sieht ganz klar so aus, zusammen mit der CDU-CSU. Wir schalten jetzt noch einmal ins Konrad-Adenauer-Haus in Berlin an, in die Zentrale der CDU. Franco Battel, wie wirkt sich dieser Wahlsieg, der sich da abzeichnet, aus auf die Partei?
Ja, die CDU, die feiert zuerst jetzt weiter. Der Jubel war besonders groß, als die Kanzlerin Merkel vor etwa einer halben Stunde hier vor die Fans, vor die Parteimitglieder trat und eben sagte, das Wahlziel sei erreicht, es gebe eine stabile Regierung mit der FDP. Jetzt hat sich das Geschehen ein bisschen ans kalte Buffet verlagert. Die Bühne gleich unter mir ist schon leer. Und ich denke, man wird hier bei der CDU auch die eine oder andere Schattenseite des Resultates begutachten müssen, denn die CDU hat federn lassen müssen. Es ist das schlechteste Ergebnis seit 1949. Seit dieser Zeit hat die CDU nie so wenig Wählerinnen und Wähler ansprechen können. Auch der Kanzlerinnenbonus, von dem man gesprochen hat, der hat offenbar der CDU-CSU keine zusätzlichen Stimmen gebracht. Und man hat es jetzt mit einer FDP zu tun, die ein schwieriger Partner sein wird. Einfach darum, weil die FDP so stark ist wie nie zuvor. Das wird eine FDP sein, die ganz klare liberale Forderungen stellen wird. Und wenn man beachtet, dass es ja auch in der Union, in der CSU sehr viele Stimmen gibt, die gar nicht so begeistert sind von dieser Zusammenarbeit mit der FDP, da kommen doch einige schwierige Fragen auch. Trotz allem Jubel, der herrschte und der herrscht hier im Konrad-Adenauer-Haus, kommen auch einige schwierige Fragen auf die Union zu.
Und an der Spitze dieser Union, dieser Regierung, aber auch der Partei der CDU steht Angela Merkel, die weiter regieren kann. Sie hat die Wahlen gewonnen heute, obwohl sie Stimmen verloren hat. Wer ist diese Frau? Ursula Hürzeler mit einem Porträt.
Ich will Deutschland dienen. Mit diesem Satz hat Angela Merkel vor 4 Jahren ihr Amt angetreten. Das klang nach Demut. Und manch einer mutmaßte, die Kanzlerin könnte der großen Aufgabe vielleicht doch nicht gewachsen sein. Welch ein Irrtum. Mittlerweile unterschätzt die 55-jährige Regierungschefin niemand mehr. Angela Merkel ist im Zenit ihrer Macht und die will sie, wie sie im Wahlkampf betonte, zusammen mit ihrer Partei auch nutzen.
Wir haben die Kraft, dazu beizutragen, dass 2009 nicht nur als das Jahr der größten internationalen Krise in Erinnerung bleiben wird, sondern auch als das Jahr, in dem die Grundlage für einen neuen Aufschwung gelegt wurde. Dazu haben wir alle die Kraft miteinander.
Ihren beispiellosen Aufstieg verdankt Angela Merkel nicht nur ihrem Fleiß und ihrem Ehrgeiz, mitgeholfen haben auch die Umstände. Denn ohne ihre DDR-Herkunft und die Spendenaffäre hätte die junge Physikerin bei der CDU wohl nie eine Chance bekommen. So aber wurde sie von Helmut Kohl höchstpersönlich gefördert, bis sie selbst zur Spitze drängte. Seither hat die CDU-Chefin ihre Partei regelrecht umgekrempelt. Der konservativ-religiöse und der wirtschaftsliberale Flügel verloren an Einfluss. Stattdessen setzte Angela Merkel auf eine moderne Familienpolitik und legte sich immer wieder an mit Horst Seehofer, dem Chef der Schwesterpartei CSU. Der drückte im Gegenzug zwar kurz vor der Wahl noch eine Steuersenkung ins Programm, doch lobte er ansonsten die Kanzlerin in den höchsten Tönen.
Wir haben eine Kanzlerin mit Angela Merkel, die nicht nur bei uns im Lande wie niemand zuvor, sondern auch international höchstes Ansehen genießt, die durchsetzungsstark ist und die einen klaren inhaltlichen Kompass hat.
Es ist allerdings genau dieser klare Kompass, den viele Parteifreunde und Wähler vermissen. Denn trotz ihrer großen Beliebtheit ist Angela Merkel den Deutschen weitgehend fremd geblieben. Wofür sie politisch steht, das wissen nur wenige, ein Mangel, für den sie im Wahlkampf häufig kritisiert wurde. Von Parteifreunden, aber auch von ihrem Regierungspartner SPD. Profil zeigen forderten die einen, attackieren die anderen. Die Kanzlerin aber hielt an ihrem selbstverordneten Wattewahlkampf fest.
Ich habe nicht den Eindruck, dass die Lautstärke und das Staccato, in dem man irgendwas vorbringt, einen unmittelbaren Effekt auf die Überzeugungskraft der Wählerinnen und Wähler hat.
Vor dieser Bundestagswahl hat sich die Union ganz auf die Strahl- und Zugkraft von Angela Merkel verlassen. Es hat funktioniert. Jetzt bekommt die verheiratete Pfarrerstochter aus Brandenburg also erneut die Chance, in Berlin 4 Jahre lang zu regieren. Einfach wird das nicht, denn anders als in einer großen Koalition mit 2 quasi gleich starken Partnern muss die Kanzlerin bei Schwarz-Gelb künftig führen, statt nur zu moderieren.
Ursula Hürzeler über Angela Merkel, die neue alte Kanzlerin Deutschlands, die neu mit einer schwarz-gelben Regierung regieren wird. Draußen ist die SPD regelrecht abgestürzt. Wir schalten noch einmal zu Joe Schelbert bei der SPD im Willy-Brandt-Haus in Berlin. Joe Schelbert, gibt es da neue Statements, Schuldzuweisungen oder Ähnliches?
Also offiziellerseits nicht. Es bleibt bei dem, was Franz Walter Steinmeier gesagt hat vor etwa 3/4 Stunde. Er möchte gerne die Opposition anführen. Hier ist es etwas ruhig geworden. Viele haben das Willy-Brandt-Haus schon enttäuscht verlassen. Auch draußen an den Tischen gibt es viele freie Plätze. ob man gegangen ist oder noch hier ist. Die meisten haben realisiert, dass die SPD heute ein historisches Desaster erlebt hat. Viele Parteimitglieder, die ich ansprach, die wollten gar nicht darüber reden. So viel hat noch nie eine Partei in einer Wahl in Deutschland in der Nachkriegszeit verloren. Andere Basismitglieder, mit denen ich sprach und die dann auch geantwortet haben, die sagen, der Wahlkampf sei zu wenig klar gewesen, zu wenig soziales Profil, es müsse einen Generationenwechsel geben, aber über den künftigen Kurs wollten sie sich nicht äußern.
Danke, Joe Schelbert. Die SPD also auf einem historischen Tiefpunkt. Dieses Thema wollen wir jetzt noch ein bisschen vertiefen mit Ursula Hürzeler in Berlin. Und auch in Berlin zugeschaltet jetzt Siegfried Weichling, Spezialist für die Sozialdemokratie. Er ist Historiker in Freiburg. Siegfried Weichlein, Entschuldigung, dass ich diesen Namen zuerst falsch ausgesprochen habe. Beginnen wir damit, die SPD neu in der Opposition, in der Rolle der Opposition, kann ihr das Siegfried Weichlein wieder auf die Beine helfen?
Das muss ihr wieder auf die Beine helfen. Die Oppositionsrolle, von der Franz Müntefering ja nicht geschwärmt hat, Opposition ist Mist, ist sein bekanntes Diktum, wird der SPD sowohl die Möglichkeit geben, sich generationell zu erneuern, es wird eine neue Generation herankommen, als auch sich neu zu positionieren im Gefüge der Parteien. Mit Wowereit und mit Gabriel stehen zwei Personen am Rand, die auch für unterschiedliche Koalitionsoptionen stehen. Der eine sehr viel stärker für eine Öffnung hin zur Linken, der andere eher von der Partei Rechten zu einem sozusagen zu einem Kurs der Mitte. Und es wird abzuwarten sein, in welche Richtung hin sich die SPD dann diese Woche vielleicht schon festlegen wird.
Kurzer Blick zurück. In kurzer Zeit nur hat die Partei dreimal, glaube ich, den Chef ausgewechselt. Woran krankt? Viermal sogar. Woran krankt die Partei? Weshalb diese häufigen Wechsel?
Ja, heute, das Wahlergebnis des heutigen Abends sollte man aus zeithistorischer Perspektive ja nicht nur auf die letzte Legislaturperiode hinlesen. Es gehen heute Abend 11 Jahre Regierungsbeteiligung der SPD zu Ende. Das, was 98 mit dem Wahlsieg von Schröder begonnen hat, nimmt hier sein Ende. Das ist, da müssen wir sozusagen denken an die Reformen von 2003, die sich dann in der Neuwahl in 5 niedergeschlagen haben. Da müssen wir denken an die, so an den pragmatischen, auch wirtschaftsfreundlichen Kurs der Schröder-Jahre, müssen wir daran denken, dass die eigene Klientel lange warten musste, um sozusagen auch emotional wieder auf ihre Kosten zu kommen. Dass das Parteigefüge besonders bei der SPD unter Regierungsjahren eher stärker leidet, als das vielleicht bei einer pragmatischen und unaufgeregteren, programmatisch unaufgeregteren Partei wie der CDU der Fall ist.
Die nächste Frage würde ich gerne eigentlich an Ursula Hürzeler rüberschieben, die Sie den Wahlkampf von Steinmeier nahe verfolgt haben. Ist er schuld an diesem Debakel oder wo liegt seine Schuld an diesem Debakel?
Ja gut, wahrscheinlich daran, dass er sich hat aufstellen lassen, nicht? Also er hat sich ja nicht gedrängt, der Kanzlerkandidat zu werden. Er war einfach der Einzige, der quasi noch in Frage kam und er hat gesagt, gut, ich mach das. Und er hatte am Anfang ganz große Probleme. Er hat ja noch nie einen Wahlkampf bestritten. Er hat sich dann sehr angestrengt und reingehängt. Das war der eine Punkt. Der andere war aber auch, er stand natürlich für diese Schröder-Ära. Eben, er war ein Schröder. Mann. Er war mitverantwortlich für diese höchst umstrittenen Hartz-IV-Gesetze, die ja wirklich die Seele der Sozialdemokraten zutiefst verletzt hat, jedenfalls viele von ihnen. Und mit diesen beiden quasi Defiziten ist er angetreten. Und er hat zum Anfang, da hat auch die Basis etwas gefremdelt. Steinmeier hat dann immer mehr an Statur gewonnen. Er hat sich eingesetzt für mehr Jobs, für seinen sogenannten Deutschlandplan. Und am Schluss eigentlich hat man auch den Eindruck gehabt, es ist ihm wirklich ernst. Es ist ihm ein Anliegen und er kommt besser an. Aber es hat eben dann doch nicht gereicht. Aber er badet eigentlich eben das aus, was vorher auch schon gesagt wurde. Er es ist nicht etwas, was man da in ein paar Monaten noch hätte umbiegen können. Also die Krise der Sozialdemokraten ist ganz, ganz tief und sie wird sich auch nicht so rasch beheben lassen.
Die Krise ist tief, sagen Sie. Welche Rolle spielt der Aufstieg der Linken?
Ja, eine sehr große Rolle. Also ich meine, dass überhaupt die Linkspartei gegründet werden konnte und das jetzt so stark gewesen ist, das ist natürlich eine, nicht nur, aber sehr stark eine unmittelbare Folge eben dieser Schröder-Politik. Das muss man ganz klar sagen. Und von daher, ja, ist es so, dass ganz viele Leute in Deutschland das Gefühl haben, eigentlich ist heute die Linkspartei eigentlich die richtige Partei, die sich für die Kleinen einsetzt und eine quasi sozialdemokratische Politik macht, von den Mindestlöhnen über die Forderung gegen die Rente 67 bis zum Stichwort kein Krieg mit deutscher Beteiligung, also verkürzt gesagt raus aus Afghanistan.
Ich möchte, ja, Herr Weichlein,
eventuell einen Kommentar geben. Es fällt doch auf, dass die Linke, wiewohl sie gewonnen hat, wenn man das mal in historischen Dimensionen nimmt, nicht so profitiert hat von der größten Finanz- und Wirtschaftskrise, die Deutschland seit den späten 20er, frühen 30er Jahren durchmacht. Historisch hätte man doch erwartet, sozusagen, dass hier eine Protestpartei profitiert. Dass eine Partei sich gegen die große Koalition, vor allem von der Linken her, positionieren kann. Und da würde ich dann sagen, sind 4% Zugewinn eigentlich doch relativ moderat. Erstaunlich ist, dass das Gefüge der Parteien sich um eines erweitert hat. Ja, aber im Ganzen ist die Koalitionsarithmetik doch auch im Moment der Krise die gleiche geblieben. Es ist bezeichnend, dass sozusagen die Koalition, die am längsten die Geschichte der Bundesregierung, der Bundesrepublik regiert hat, jetzt wiedergewählt wurde. Also eher Stabilität und das in der Mitte der Krise, auf dem Höhepunkt der Krise.
Ja, da wollte ich sagen, ich meine, dass der Punkt ist natürlich, dass die Deutschen sehr vernünftig sind, nicht? Also sie trauen ja auch ganz vielen Versprechungen eigentlich nicht. Also sie haben das Gefühl, wir müssen dafür noch bezahlen und so für diese ganze Finanzkrise und mit diesen Steuererleichterungsversprechungen, da gibt's ja sehr viel Skepsis auch. Also von daher haben sie natürlich sehr recht. Und das andere, was ich noch anfügen wollte, ist, dass es sich ja immer gezeigt hat bei allen Umfragen, Wirtschaftskompetenz hat man gesagt, dass da liegt am meisten bei der CDU, CSU und das hat sicher auch mit einer Rolle gespielt.
Wenn ich das jetzt noch in einen internationalen Rahmen hineinstelle, wir haben die Labour-Partei in Großbritannien, den Parti Socialiste in Frankreich, Siegfried Weichlein, wo sehen Sie da Parallelen zur SPD?
Es ist auch unter dieser internationalen Hinsicht klar, dass dieses Jahrzehnt der Linken, das sich 1998 anzudeuten schien, mit Jospin in Frankreich, mit Tony Blair in England und dass das jetzt auch zu Ende geht. Sein Nachfolger Gordon Brown wird mit Sicherheit bei den nächsten Unterhauswahlen auch sein Amt räumen müssen. Die französischen Sozialisten befinden sich sozusagen in heller Aufregung und parteiinternen Querelen. Die Europäische Linke ist 10 Jahre, nachdem sie in Europa auf breiter Front eigentlich die Regierungsstühle besetzte, in ziemlicher Unordnung und auch programmatisch und personell nicht wirklich erneuert und auf der Höhe der Zeit.
Besten Dank, Siegfried Weichlein, für diese Interpretation. Wir analysieren den Wahlausgang in Deutschland. Kurz zusammengefasst, die CDU wird weiter regieren, obwohl sie Stimmen verloren hat gegenüber 2005. Neu regiert die FDP mit, die einen historischen Sieg errungen hat. Und die SPD auf der anderen Seite hat eine historische Niederlage erlitten. Sie ist draußen. Herr Reinhardt, hier in Bern bei mir im Studio, was heißt das jetzt alles für das Land? Was heißt das für Deutschland?
Es wird mit Sicherheit sehr schwierig, denn FDP und Teile der CDU und mit Sicherheit die CSU scheinen programmatisch über Kreuz zu liegen. Vor der Wahl wurden doch sehr repräsentative Aussagen gemacht, die zeigen, dass die Schnittmengen der gemeinsamen Interessen gering sind. Man wird sich hier auf schwierige Kompromisse einigen müssen. Wie viel Veränderung sich am Ende tatsächlich ergibt, da bin ich skeptisch. Letztendlich ist der Gestaltungsspielraum einer neuen Regierung im Zeichen einer anderen Finanzkrise, nämlich der einer Finanzkrise der öffentlichen Hand, außerordentlich gering. Das scheint mir am ehesten die Erkenntnis, die diesem Votum für Schwarz-Gelb zugrunde liegen könnte, dass die Grenzen der Verteilbarkeit der Staatsleistungen erreicht oder wahrscheinlich schon weit überschritten sind. Also ich sehe wenig Gestaltungsspielräume. Man wird schwierige Kompromisse eingehen. Ich glaube, dass die SPD von einem Albdruck befreit ist. Etwas salopp gesagt, sie wird die eingemotteten roten Fahnen wieder auspacken können. Also gewiss hat Schwarz-Gelb kurzfristig gesiegt, langfristig könnte es anders aussehen.
Also schwierige Zeiten erwarten Sie. Trotzdem, ja, die Aufgaben, die stellen sich, die ganz schwierigen Aufgaben. Reden wir zum Beispiel über die Schulden, die riesigen Schulden, welche Deutschland hat, wegen der Wirtschaftskrise vor allem. Wer wird die bezahlen? Wer blutet jetzt, wenn da eine liberal getrimmte Regierung kommt?
Gut, die FDP hat Steuersenkungen quasi im Hier und Jetzt, zumindest in sehr kurzen Zeitabständen versprochen. Wenn man nicht einschneidend Sozialleistungen kürzen will, und das will weder der Guido Westerwelle der letzten Wochen noch die CDU, dann ist der Weg in eine weitere Verschuldung vorgezeichnet. Man kann natürlich 10, 15, vielleicht 20 Jahre so weitermachen. Die wahrscheinliche Prognose lautet ja, dass man 2013 bei 2 Billionen Euro Schulden angekommen sein wird. Also ich will hier nicht den Pessimisten spielen und keine Schwarzmalerei betreiben, aber die Quadratur dieses Kreises, Steuersenkung und kein wesentlicher Abbau des Sozialstaates, kann eigentlich nur eine noch höhere Verschuldung bedeuten. Wenn man das nicht tut und wenn man Sozialtransferleistungen des Staates abbaut, dann wird die SPD mehr oder weniger von der Linken vor sich her getrieben, ganz fraglos wieder erstarken. Also ich glaube, das Experiment der Großen Koalition hätte Sinn gemacht, wenn beide großen Parteien das Notwendige gemeinsam verantwortet hätten. Jetzt wird es wieder eine ideologische Polarisierung geben und die großen Probleme, Fragezeichen. Also ich denke, man wird sie wahrscheinlich im Sinne einer bequemeren Lösung eher vor sich herschieben.
Ursula Hürzeler in Berlin, die großen Probleme, man wird sie weiter vor sich herschieben, befürchtet Volker Reinhardt. Sehen Sie das ähnlich?
Ja, ist natürlich eine deprimierende Prognose, nicht? Also, ich meine, man hat jetzt immer gesagt, ja, die großen Koalitionen, die sollten eigentlich die großen Probleme lösen, machen das aber häufig auch nicht, weil sie sich auf den kleinsten gemeinsamen Nenner einigen müssen. Jetzt haben wir einen Wechsel und jetzt ist die Prognose wieder so. Also, ich würde dann schon ein bisschen mehr erwarten von dieser neuen Regierung, die ja so dringend herbeigesehnt worden ist von diesen beiden jetzt siegreichen Parteien. Und ich glaube nicht, dass sie sich einfach darauf verständigen können, mehr Schulden aufzubauen. Also sie werden eher Einschnitte vornehmen oder, und das würde ich eben dann doch trotz allem nicht ausschließen, mit der Zeit eben eine Mehrwertsteuererhöhung durchdrücken, weil das Einzige, was sie sonst machen können, ist, dass sie moderate Steuererleichterungen durchführen und dass dann wirklich der Aufschwung ein bisschen rascher kommt und ein bisschen ausgeprägter, als man gehofft hat, und dass sie sich so retten können. Aber das ist natürlich wirklich also Kaffeesatzleserei und ich weiß nicht, ob es wirklich dazu kommt.
Schlussfrage an Sie, Ursula Hürzeler, bitte kurze Antwort, wenn möglich. Merkels Kalkül ist aufgegangen, in etwa nach dem Motto, ich mache Wahlkampf, indem ich keinen Wahlkampf zulasse. Und, was sie auch früher schon mal gesagt hat, ich denke die Dinge vom Ende her.
Ja, das ist richtig, aber es ist ganz, ganz, ganz knapp aufgegangen und es hat viel Gezittere gegeben in den letzten Stunden noch, und eigentlich kann sie nicht ganz zufrieden sein, denn die FDP ist eigentlich zu stark geworden.
Ich bedanke mich in Berlin bei Ursula Hürzeler, bei Ihnen, Volker Reinhardt. Das war das Echo der Zeit am Abstimmungssonntag in der Schweiz und am Tag, an dem Deutschland gewählt hat. Robert Stähli ist verantwortlich für die heutige Deutschlandberichterstattung, Lukas Schmutz für die Schweizer Abstimmung, die Berichterstattung darüber. Diese Sendung, dieses Echo der Zeit, wurde produziert von Markus Mucklin und Monika Oetli. Für die Nachrichten ist Kurt Witschi verantwortlich. Harald Kapp und Anita Liebherr-Henny besorgten die technische Abwicklung. Am Mikrofon war Hans Ineichen.
Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.